Vielen Dank dir, Bruder Laste. Ja, so schnell geht ein Tag schon wieder vorbei. Kommen wir nun zur Schlussansprache für diesen Tag. Was macht ein Geistesmensch aus? Darüber wird Bruder Hinz mit uns sprechen.
Wir haben heute eingeladen 763 Verkündiger des Kreisteils und wir haben eine Höchstzahl am Mittag von 665. Das macht, glaube ich, Pi mal Daumen 98, die nicht da sind. Es liegt vor einigen Ferien, aber wir schauen mal. Vielleicht sind wir ja morgen über 700, das wäre ja nicht schlecht. Ne? Wir könnten ja mal so ein bisschen noch Reklame machen zu Hause, wenn ihr wieder kommt und sagt, also den Tag darf man nicht verpassen. So, das Thema noch einmal genannt, was macht einen Geistesmenschen aus? Was ist leichter, 6 Stockwerke zu Fuß nach oben gehen oder die gleiche Strecke nach unten gehen? Was ist weniger anstrengend, sich vom Wind schieben zu lassen auf dem Fahrrad oder mit dem Fahrrad gegen den Wind anstrampeln? Und was ist leichter, auf der Couch liegen oder im Garten arbeiten? Und die Antwort ist ja völlig klar, es ist schwieriger die Treppen rauf, gegen den Wind und im Garten zu arbeiten. Was ist schwieriger, ein Geistesmensch zu sein oder ein Fleischesmensch zu sein? Und die Antwort ist ganz einfach, man braucht sich überhaupt nicht anstrengen, um ein Fleischesmensch zu sein. Warum? Das haben wir von Adam geerbt. Und wenn wir nichts tun, sind wir richtige, durch und durch Fleischesmenschen. Wenn wir ein Geistesmensch sein wollen, oder wie Bruder Laste es so schön erklärt hat, den Christus anziehen wollen, ja dann allerdings muss man sich bewusst anstrengen, muss man bewusst Veränderungen vornehmen. Wir werden 3 Punkte beleuchten. Was ist ein Geistesmensch? An welchen Handlungen erkennt man Geistesmenschen und wie kann man seine geistige Gesinnung, diesen Schutzhelm, bewahren? Erste Frage war also, was ist ein Geistesmensch? Ein Geistesmensch orientiert sich an Jehova. Er möchte in allen Angelegenheiten des Lebens erfahren, wie denkt Jehova über gewisse Dinge. Und es ist so, jeder Handlung im Leben gehen gewisse Gedanken voraus. Auch wenn man gedankenlos handelt, hat man gedankenlose Gedanken. Also irgendwas geht der Sache voraus. Was sagt Römer Kapitel 8, Vers 5? Denn die, die mit dem Fleisch in Übereinstimmung sind, richten ihren Sinn auf die Dinge des Fleisches. Die aber mit dem Geist in Übereinstimmung sind auf die Dinge des Geistes. Römer 8, Vers 5, auf der Tafel der Text. Was kann man tun, um dem Geist der Welt den Zugang zu versperren, damit er unseren Sinn nicht verschmutzt? Man müsste einen Filter einbauen. Manche haben in ihrem Auto einen Pollenfilter, der hält dann weitgehend Pollen zurück. Wir kennen fast alle einen Kaffeefilter. Was macht man bei der herkömmlichen Methode, wenn man Kaffee aufbrüht? Kaffeebohnen zu Kaffeemehl vermahlen, in die Filtertüte anbrühen, aufbrühen, durchlaufen lassen, trinken. Wer wird denn gerne Kaffee so trinken, dass er das ganze Kaffeemehl mit der Flüssigkeit im Mund hat? Boah, da schmeckt kein Kaffee. So, man muss also den Filter einsetzen. Und so müsste man geistig auch das, was diese Welt präsentiert, filtern und nur das durchlassen, was für den Sinn gut ist. Wir wollen unseren Sinn also nicht öffnen für Unmoral, denn in einem schmutzigen Sinn kann der Geist Jehovas nicht wirken. Wo wirkt der Geist Jehovas? Er wirkt durch Gebet, Studium, Nachsinnen, Zusammenkünfte, Predigtdienst, Gemeinschaft, auch hier im Königreichssaal. Das heißt, wenn wir positive Dinge auf uns wirken lassen, kann der Geist Jehovas in uns Positives erreichen. Aber eins müssen wir zugeben, wir alle, auch ich. Dem Geist der Welt zu widerstehen, ist ein ständiger, täglicher Kampf. Es ist ein Kampf, den Geist der Welt nicht auf sich wirken zu lassen. Was sagt Römer 8, Vers 6? Das Sinnen des Fleisches bedeutet Tod. Das Sinnen des Geistes bedeutet Leben und Frieden. Römer 8, Vers 6. In 1. Korinther Kapitel 2, den Versen 14 bis 16, beschreibt der Apostel Paulus den Unterschied zwischen dem Fleischesmenschen und dem Geistesmenschen. 1. Korinther 2, die Verse 14 bis 16. 1. Korinther 2, Vers 14. Ein physischer Mensch aber nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn sie sind ihm Torheit und er kann sie nicht erkennen, weil sie geistig beurteilt werden. Der Geistesmensch dagegen beurteilt tatsächlich alle Dinge, er selbst aber wird von keinem Menschen beurteilt, denn wer hat den Sinn Jehovas kennengelernt, dass er ihn unterweise, wir aber haben Christi Sinn. Was ist das Problem der Fleischesmenschen? Sie nehmen die Dinge Jehovas nicht an, sie sind ihnen Torheit. Warum? Weil sie geistig beurteilt werden. Und ich bin sicher, viele von euch erleben das in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, mit Verwandten, die keine Zeugen Jehovas sind. Ihr entscheidet euch positiv für Jehova in irgendeinem Lebensbereich und du siehst richtig bei deinen Mitmenschen, dass sie denken, die sind doch nicht normal. Das macht man doch einfach nicht. Warum? Ja, sie können unsere Handlungsweise nicht nachvollziehen, weil sie unser geistiges Verständnis, unsere geistige Ebene nicht haben. Und deswegen sagt die Bibel ja auch zu Recht, sie können uns nicht beurteilen, weil sie diese geistigen Werte, die wir haben, in ihrem Leben nicht haben. Die Fleischesmenschen leben nach dem Motto, ich will Spaß, ich lebe jetzt und ob es einen Gott gibt, wer weiß das schon. Sie lassen sich von biblischen Leitprinzipien nicht prägen. Da hatten wir auf dem Kongress letztes Jahr zwei Personen im Drama am Sonntagnachmittag. Ben, dieser coole Typ. Und Niklas, der, naja. Da sagt Niklas zu Ben, naja, wir wissen doch, dass das Ende kommt. Ben, Nick, das erzählen die, interessant, nicht? Das erzählen die schon ewig. Das haben die Leute schon bei der schwarzen Pest im Mittelalter gedacht. Und was ist passiert? Hallo, wir sind immer noch da. Dann sagt Niklas, aber Jesus hat doch gesagt, wir sollen wachsam sein, weil das Ende irgendwann wirklich kommt. Ben, schon klar, meinetwegen. Aber wer weiß schon wann? Und bis dahin wird mich das null davon abhalten, das Leben voll zu genießen. Ich kann ja trotzdem ein guter Mensch sein. Dann erzählt Niklas Ben etwas von seinem Bruder und dann sagt Ben, hör mal, du gehst da ganz falsch ran. Ich weiß genau, es passt deinen Leuten nicht, dass du hier arbeitest. Aber du musst einfach nur bis zum Abwinken den Ja-Sager mimen. Ich mache das mit meinen jeden Tag und die kaufen mir das voll ab. Das ist ja so die Jugendsprache gewesen. Wie das ganze Drama endete, wo Ben endete und wo Nick fast geendet wäre, haben wir noch im Sinn. Fleischesmenschen und Geistesmenschen unterscheiden sich also. Und wir werden jetzt vier Unterbereiche feststellen, wie man den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, dem fleischlich und dem geistig gesinnten Mensch, feststellen kann. Erster Bereich, woran man es erkennen kann, ein Geistesmensch entscheidet sich für ein einfaches, aber ausgeglichenes Leben, also er hat das richtige Verhältnis zu materiellen Werten. Viele, die den Vollzeitdienst durchführen möchten, und die ihn auch durchführen, wissen, dass immer wieder Druck auf sie ausgeübt wird, doch mehr zu arbeiten, voll zu arbeiten und sich in die Welt einzubringen und sich nicht für das Königreich einzusetzen. Der Teufel hat nicht viele Möglichkeiten, jemanden von diesem Entschluss mehr zu tun abzubringen, aber eine Möglichkeit hat er und die hat etwas mit dieser Bewegung zu tun. Entweder reizt er jemanden, indem er ihm viel bietet, oder er drückt ihn, indem er ihm fast nichts mehr lässt. Nehmen wir mal die Möglichkeit, jemanden zu reizen, indem man was bekommen kann. Ihr mögt vielleicht euch erinnern, dass meine Frau und ich, als wir in den Sonderdienst gingen, da war ich Beamter gewesen und ich habe meinem Dienstherrn irgendwann gesagt, ich werde kündigen, habe ich mündlich angekündigt. Kurze Zeit später wurde ich zu einem Lehrgang für Datenverarbeitung eingeladen, die fing damals gerade an. Einige Wochen später wurde ich befördert für mein Alter und für meine Laufbahn, viel zu früh. Der Beamte sagte zu mir, na Herr Hinz, jetzt werden Sie unserem Unternehmen bestimmt treu bleiben. Einige Tage später habe ich schriftlich gekündigt. Der Teufel hat nicht viele Möglichkeiten, aber die, die er hat, die setzt er ein. Matthäus 6, 22. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn das Auge lauter ist, wird der Leib Licht sein. Lauter heißt ehrlich, schlicht, deutlich, großmütig. In dem gleichen Kapitel 6 Matthäus sagt Jesus, macht euch keine Sorgen. Wollte er sagen, setzt euch gemütlich zu Hause hin. Das Geld wird schon irgendwie zu euch kommen, wartet nur ab. Nein, er wollte sagen, es ist sinnlos, sein ganzes Augenmerk auf die materiellen Dinge zu lenken, denn Streben nach materiellen Dingen bringt keine dauerhafte Befriedigung. Was heißt es nun, ausgeglichen einfach zu leben? Eine Reihe von euch, die so ein bisschen in dem Jahrgang wie ich bin, sind, die kennen vielleicht noch den Ausdruck Jaffa-Möbel. Das war so, nach dem Krieg gab es die Apfelsinen in Apfelsinenkisten und das waren dann die Jaffa-Möbel, also so Apfelsinenkistenleben. Und man sagte immer, also ich möchte nicht in Jaffa-Möbeln leben. Nee, ich auch nicht. Ein einfaches Leben heißt nicht spartanisch ungemütlich. Ein einfaches Leben heißt, sich auf das wirklich Wichtige im Leben zu konzentrieren, das andere zweitrangig zu betrachten. Eine Pionierschwester war in Südamerika für einige Zeit im Predigtdienst und sagte, als sie zurückkehrte, als ich dort war und meine begrenzten Möglichkeiten, die ich hatte, mit dem verglich, was die Brüder und die Menschen dort hatten, kam ich mir vor wie eine Königin. Das ist immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. Epikur, ein Philosoph, sagt, wem wenig nicht genügt, dem genügt nichts. Da haben Philosophen recht gehabt. Also, einfach zu leben heißt, mit dem Lebensnotwendigen zufrieden sein. Fleischliche Menschen denken, nur wenn man viel Geld hat, ist man zufrieden und kann glücklich sein. Jemand sagte, das fand ich so nett, wenn jemand auf Geld vertraut, also materielle Dinge, ist er wie jemand, der in einem Flugzeug, das abstürzt, sich beruhigt und sagt, aber ich habe einen Sicherheitsgurt um. Natürlich hat er einen Sicherheitsgurt um, aber die Kiste stürzt ab. Und wenn mir irgendjemand erzählen will, dass es in diesem System materielle Sicherheit gibt, ich glaube, der Goldpreis liegt jetzt bei 1200, 1300 Dollar für irgendeine Unze oder was weiß ich, was das Ding da ist. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da werden auch diejenigen, die die Goldbarren zu Hause haben, das erfüllen, was in der Bibel steht. Genau, auf die Straße damit. Der Wachtum sagte, der Arbeitgeber wird Menschen eine, oder wird uns vielleicht eine Beförderung mit besserer Bezahlung und anderen Vorteilen anbieten. Oder die Chance, mehr zu verdienen, wenn wir ins Ausland gehen. Und man könnte denken, oh, das ist ein Ding von Jehova. Aber die Frage ist, wie solche Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen, mein Verhältnis zu Jehova berühren. Vielleicht ist dies ja auch ein Trick des Teufels. Eins ist sicher, Satan und sein System fördern rücksichtslos den Materialismus. Der Teufel will Menschen von geistigen Zielen wegbringen. Bei einer Pionierzusammenkunft vor einigen Jahren in Ostfriesland, da sagte ein älterer Bruder, sein Großvater hätte ihm einen Tipp gegeben. Er hat zu ihm gesagt, mein Junge, vergiss nicht, im Leben braucht man immer einen Löffel. Und ich dachte, was soll das nun? Und dann hat er erklärt, ja, sagte er, versuch doch mal mit einer Gabel eine Suppe zu löffeln. Das ist schwierig. Aber mit einem Löffel kann man viele verschiedene Dinge machen. Eine Gabel ist Luxus. Wenn man sagt, das ist gut. Aber wichtig ist, dass man das zum Leben Notwendige benötigt und hat. Also der erste Punkt war, die materiellen Dinge am richtigen Platz sehen. Zweiter Punkt, wie gebrauche ich meine Zeit? Geistesmenschen sind opferbereit und setzen sich gerne fürs Königreich ein, sei es, dass sie ihre Zeit im Predigtwerk verbringen oder auch ihre Zeit zum Beispiel bei Königreichssaalbauten einsetzen. Und all diejenigen, die ihre Zeit fürs Königreich einsetzen, wissen, es ist unwahrscheinlich befriedigend, Menschen geistig im Dienst zu helfen, aber es ist auch eine tolle Sache, auf Baustellen mit Brüdern zusammen zu schaffen. Nur wenn wir so an den Gebrauch der Zeit denken, muss man auch vernünftig und ausgewogen sein. Ich habe die Woche gerade mit einer Jugendlichen das Kapitel 44 im Buch Lerne vom großen Lehrer besprochen. Müsst ihr mal angucken zu Hause. In dem Kapitel sieht man ein Bild. Das ist ein Zimmer, helllichter Tag. Vier Personen sind auf dem Bild zu sehen, wunderbar ausgestattet. Maria, die Jesus freudig anschaut und ich glaube, sie singt. Martha gießt ein Glas Wein ein. Lazarus spielt die Harfe. Und Jesus hält in der einen Hand ein Glas Wein und singt mit Lazarus aus voller Brust. Es ist ein so schönes Bild, weil das gefällt mir deswegen so gut. Es ist während der Zeit, wo Jesus in 3,5 Jahren sagte, meine Hauptaufgabe ist, die gute Botschaft vom Königreich zu predigen. Und doch nahm er sich ab und zu einmal etwas Freizeit. Also er war mit lieben Freunden zusammen, mit Lazarus, Maria und Martha und hat gesagt, jetzt singen wir mal gemeinsam ein Liedchen und trinken ein Gläschen Wein und entspannen uns. Und deswegen diejenigen, die fleißig sind, vor allen Dingen auch diejenigen, die mehr im Königreichswerk tun, wenn sie ab und zu mal ein bisschen sich entspannen, es sei ihnen doch von Herzen gegönnt. Natürlich gibt es manchmal auch Brüder, die sich öfter entspannen und keine Pioniere sind, aber lassen wir sie. Und wenn man jetzt denkt, na da wo die hinfliegen, möchte ich auch gerne mal hinfliegen. Naja, vielleicht fehlt uns die Zeit dafür und dann sagen wir Liste 2 nach Harmagedon. Also die Zeit sinnvoll einsetzen, aber auch ab und zu mal sich etwas Freizeit nehmen, um auch sich zu entspannen, Kraft zu schöpfen für die weitere Tätigkeit. Punkt 3, Ernährung. Ein Sprichwort sagt, der Mensch isst, was er isst. 1. Korinther 10, 21, da sagt Paulus, ihr könnt nicht den Becher Jehovas und den Becher der Dämonen trinken, ihr könnt nicht am Tisch Jehovas und am Tisch der Dämonen teilhaben. Ein Geistesmensch würde am Tisch der Dämonen nicht einmal naschen. Nur, eins muss man bedenken, Menschen können getäuscht werden. Man kann ihnen etwas vorgaukeln. Es gibt heute Lebensmittelproduzenten, die schöne Bilder produzieren und dem Verbraucher das Gefühl geben, wenn du das kaufst, hast du zum Beispiel Putenfleisch in der Packung. Obwohl es in Wirklichkeit Formfleisch ist, die Reste zusammengebackt. Oder er sieht auf der Packung Käse, aber es ist gar kein Käse, es ist so Kunstkäse. Oder er sieht Schinken, aber es ist Klebeschinken. Ja, ja, die Menschen werden getäuscht. Was macht man als Verbraucher? Man dreht die Packung, so bis man da hinkommt, wo dann steht, was da drin ist. Es ist ja so schön gedruckt, dass man es kaum lesen kann, nicht? Und dann brauchst du also eine Brille plus manche Geschäfte haben eine Lupe mit Dreifachvergrößerung, kann ich manchmal immer noch nicht lesen. Und dann liest man das und denkt, nee, den Betrug bezahle ich nicht, das kaufe ich nicht. Der Teufel ist ein Betrüger. Er gaukelt Menschen etwas vor und wenn man sich mit den Inhaltsstoffen beschäftigt, sagt man, Betrug, da falle ich nicht drauf rein. Und wie ist das bei Jehova? Ja, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, dann kann man sagen, die Zeitschriften Wachturm erwachet, die Inhaltsstoffe, ihr wisst ja, bei Inhaltsstoffen ist immer das, was am meisten drin ist, steht zuerst. Ich staune immer, wenn da steht Aqua, das ist auch so schön, ich heiße auf Deutsch Wasser, das ist immer Nummer eins bei vielen Produkten. Also, und hier kann man sagen, bei den Dingen, die Jehova produziert, da ist zuerst Gottes Wort, die Bibel als Hauptbestandteil und das ist gut so. Machen wir also um den Tisch der Dämonen einen großen Bogen, obwohl leicht ist es nicht, denn der Teufel ist auch nicht dumm. Was sagt die Bibel in Hebräer 11 über Moses? Er war nicht bereit, den zeitweiligen Genuss der Sünde dort in Ägypten mitzunehmen. Die Sünde bietet also einen zeitweiligen, aber keinen dauernden Genuss. Der vierte Punkt, wie bin ich zu den wichtigen Dingen des Lebens eingestellt? Philipper Kapitel 1, 9 und 10. Philipper 1, 9 und 10. Und um das bete ich weiterhin, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme mit genauer Erkenntnis und allem Unterscheidungsvermögen, damit ihr euch der wichtigeren Dinge vergewissern mögt, um bis zum Tag Christi lauter zu sein und nicht andere zum Straucheln zu bringen. Es geht also um die wichtigen Dinge. Wie kann man sie herausfinden? Was sagt Paulus hier? Genaue Erkenntnis, Unterscheidungsvermögen. Also ein Geistesmensch würde sagen, die theokratischen, die geistigen Interessen Jehovas, die sind das Wichtigste in meinem Leben. Der Wachturm vom 15.11. letzten Jahres sagte, was aber, wenn wir gar nicht besonders darauf versessen sind, das ist eine tolle Formulierung, wenn wir nicht besonders darauf versessen sind, mehr im Dienst für Jehova zu tun, sondern uns im Schongang eigentlich ganz wohl fühlen. In dem Buch über die Apostelgeschichte haben wir so ein Bild, da steht ein Bruder oben auf der Treppe und ist dabei zu klingeln und dann steht unten einer und dann steht da neben Schongang. Bei Schongang dachte ich auch so an eine Waschmaschine. Ich kriege schon mal den Auftrag, dass ich mal gucke, ob die Waschmaschine fertig ist, um was rauszuholen. Also geht man zur Waschmaschine, dann steht man davor und dann denke ich mir mal so, irgendwie kaputt ist sie nicht, weil alle Lampen sind an. Aber laufen tut sie auch nicht. Ich stehe davor, auf einmal macht es, hui, eine Umdrehung, dann ist wieder Ruhe. Und dann an der Zeit macht sie wieder, hui, so eine kurze Umdrehung, dann ist wieder Ruhe. Das nennt man dann Schongang. Es gibt auch Zeugen Jehovas, die denken, was haben wir heute für ein Datum? 29. Mai. Ich muss, glaube ich, noch einmal hui machen, damit es auf den Zettel kommt, denn am 31. Montag habe ich noch eine Chance dafür. Also, ich denke, Vollwaschgang. Wenn die Maschine so richtig arbeitet, das ist richtig. Und ein geistiger Vollwaschgang tut einem Christen auch sehr gut. Man mag denken, das höre ich auf jedem Kreiskongress. Es gibt nichts Neues. Nee, kommt morgen wieder. Matthäus 13, das Gleichnis von den Bodenarten. Festgetretener Boden. Kann Same darin wurzeln? Nein. Hat eine Chance der festgetretene Boden? Der Wachturm vor einigen Jahren sagte, ja. Wann? Umleitungsschild nicht mehr rüberlaufen lassen. Spaten nehmen, um umgraben, Samen reintun und wurzeln lassen. Und im geistigen Sinne, wenn wir merken, dass es Menschen gibt, die auf unserem Herzensboden immer alles festtreten wollen, da muss man ein Umleitungsschild machen, nicht über meinen Herzensboden. Dann nimmt man einen Spaten und gräbt ordentlich und dann kann der Same reinkommen und er wurzelt. Wir wünschen allen einen weichen Herzensboden. Manchmal verursachen auch zwischenmenschliche Beziehungen Probleme. Es gibt schon Fälle, und wir erleben das auch im Reisedienst immer wieder, dass Menschen auch in Versammlungen so sich an den Köpfen stoßen können. Das ist schade. Aber eins sollte man bitte im Sinn behalten. Die Brüder, mit denen wir zusammenarbeiten, auch wenn wir mit ihnen vielleicht Schwierigkeiten haben, für sie ist Christus gestorben und sie tun manchmal etwas, damit wir nicht sterben. In Paris, ein Bruder sieht von dem König erst einen Koffer, denkt, da ist eine Bombe drin, läuft mit dem Koffer die Treppe runter, wirft ihn in den Springbrunnen, die Bombe explodiert. Er wird gefragt, warum hast du es getan? Er sagte, ich erkannte, dass unser aller Leben in Gefahr war, daher dachte ich, es wäre besser, wenn nur ich sterben würde, statt wir alle. Und wenn ich an die DDR denke, die ehemalige DDR, da haben Brüder, als es noch die Möglichkeit war, in West-Berlin Speise zu holen, also geistige Speise, sie haben es auf sich genommen, vielleicht für einige Jahre ins Zuchthaus zu kommen, weil sie Agenten der Amerikaner gewesen sein sollen, nur weil sie Wachtürme in die ehemalige DDR gebracht haben. Das tun Brüder auch für andere. Gespräche sind auch so ein Problem. Ich fand im Erwachet einen Kommentar, da ging es um unsere Gespräche, boshaftes Geschwätz. Und da wurde so ein Spruch gebracht, der Spruch heißt, große Geister reden über Ideen, mittlere Geister reden über Dinge, kleine Geister reden über Leute. Und das ist manchmal so, man ist so leicht dabei, ein kleiner Geist zu sein und über Leute zu reden. Man kann es ja mal versuchen, auch mit dem Positiven. Und wie ist es mit der Zeit, in der wir leben? Welches Jahr haben wir? 2010. Also wenn mich jemand vor 40 Jahren gefragt hätte, vor 40 Jahren, sag mal, denkst du, dass du im Jahre 2010 noch im Pionierdienst in der alten Welt bist? Da hätte ich zu ihm gesagt, aber sonst bist du gesund. Ich gebe hier ehrlich zu, ich hätte nie geglaubt, dass ich im Mai 2010 noch in der alten Welt bin. Aber es ist so. Und wer weiß, vielleicht gehen wir auch noch Juni 2010, wird wohl so werden. Und vielleicht noch auch Juli und August, ich weiß es nicht, wie lange die alte Welt noch steht. Nur, wenn man versuchen wollte, in dieser alten Welt sich ein Paradies aufzurichten, dann ist man ein Mensch, der nicht realistisch ist. Ein reisender Aufseher sagte, es ist unrealistisch, sich im heutigen System der Dinge ein eigenes kleines Paradies aufbauen zu wollen. Der Slave warnt. Wart ihr in Frankfurt zum Kongress gewesen? Ja. Feuermelder, Buddha Jackson, Toast, der verbrennt im Toaster, der Feuermelder, wie vorhin. Und dann macht man denken, so ein dummer Toaster, muss doch merken, ist nur ein so ein dummer Feuermelder, muss man merken, ist nur ein Toaster verbrennt. Aber Bruder Jackson sagte in Frankfurt, irgendwann wird die leitende Körperschaft zu Recht gewarnt haben, so wie der Feuermelder. Und dann muss man reagieren. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Wie bewahre ich meine Spiritualität oder mein geistig Gesinntsein? Wir müssen auf Anzeichen von Glaubensschwäche Acht geben, die Dinge aus der Sicht Jehovas betrachten. Die Frage sich einfach stellen, bin ich eifrig und mir der Dringlichkeit der Zeit bewusst? Nochmal Frankfurt, Bruder Jackson, wie war das noch mit den drei Typen, die zum Masseur gehen? Ja, Typ 1, wenn er schon die Hände sieht des Masseurs, schreit er. Typ 2 lässt sich massieren, aber wenn es weh tut, schreit er und sagt, aufhören, tut weh. Und Typ 3? Lässt sich massieren, auch da, wo es weh tut, und sagt dann zum Masseur, oh, tut weh, machen Sie weiter, tut gut. So, und jetzt, wenn wir den Kongress nehmen, die Menschen, die keine Zeugen sind, sind Typ 1 beim Masseur. Ich lasse mich nicht massieren. Typ 2, wo der Sechste sagte, es könnte sein, man ist auf einem Kongress und sagt, ach, war das wieder ein schöner Kongress und alles so schön. Und dann kommt hinterher ein Bruder auf uns zu und sagt uns was, was vielleicht unsere Persönlichkeit betrifft. Wir sagen, nicht mit mir, nicht heute. Und Typ 3 sind wir hoffentlich alle. Wir gehen aus dem Kongress nach Hause und denken, na, uns haben sie aber heute massiert. Es tat weh, aber macht bitte weiter, ich komme morgen wieder. Und das ist so die richtige Einstellung, sich geistig massieren lassen. Wir wissen nicht, wann die alte Welt zu Ende geht. Motto des Tageskongresses im letzten Jahr war gewesen, die verbleibende Zeit ist verkürzt, na gut. Motto des Bezirkskongresses letztes Jahr war, wacht beständig. Im Wachturm vom 15. Juli, Studienwachturm, ein sehr ernster Gedanke. Leider reagieren einige inzwischen gleichgültig oder sogar sarkastisch, wenn dazu aufgefordert wird, wach zu bleiben. Das wird uns doch schon seit Jahrzehnten gepredigt, sagen Sie vielleicht. Solche Bemerkungen verraten eigentlich, dass jemand nicht nur dem treuen Sklaven misstraut, sondern sogar Jehova und seinem Sohn. Ich finde das ein sehr, sehr ernster Gedanke, dass der Wachturm sowas schreibt. Die leitende Körperschaft muss ihre Gründe haben, das so offen zu schreiben. Es ist zwar auf Kongressen nicht immer leicht, mit den Gedanken dabei zu sein. Jemand sagte mal, Gedanken sind wie kleine Kinder, ehe man sich versieht, sind sie weg. Und ihr passt gut auf, deswegen habt ihr eure Gedanken im Zaum. Niemand soll denken beim Schlussvortrag, naja, das, was da vorne erzählt wird, das schafft ja sowieso keiner. Also ich fand von Abraham Lincoln einen Spruch, der sagte, unser Herrgott mag am liebsten einfache Menschen. Deshalb sorgt er dafür, dass es so viele von ihnen gibt. Und das ist wahr. Also wir einfachen Menschen, wir können es schaffen, weil Jehova uns die Kraft dafür gibt. Ohne Fleiß, sagt man, kein Preis. Als ich vor Jahren im Erwachet gelesen habe, Treppensteigen ist für Menschen, die keinen Herzfehler haben, gut, dachte ich, das machst du. Und da stand im Erwachen auch drin, am besten man steigt zwei Stufen auf einmal. Darum, meine Devise ist es, ich steige, wenn ich Treppen steige, immer zwei Stufen auf einmal. Am liebsten einige Stockwerke und wenn ich dann mal so einen jüngeren Pionier hinter mir lassen kann, naja, gut, dann bin ich auch nicht ganz traurig. Ne? Ich fahre nach oben, nie Fahrstuhl, immer zu Fuß, weil das für die Fitness gut ist. Wenn wir das geistig betrachten, geistig ohne Fleiß kein Preis, auch da muss man etwas für die geistige Fitness tun. Wie kann man das tun? Indem man sich persönlich mit geistigen Dingen beschäftigt, nachsinnt, in der Bibel liest und auch sich am Dienst beteiligt. Jemand sagte mal so schön, Haus zu Haus, Dienst alle Tage, erspart mir manche Plage. Und es ist wahr. Also, was ist der Unterschied zwischen dem Geistesmenschen und dem Fleischesmenschen? Geistesmenschen orientieren sich an Jehova, bringen ihr Denken mit seinem Denken in Übereinstimmung. Sie sehen die materiellen Dinge richtig, sie nutzen die Zeitweise, sie ernähren sich richtig und vergewissern sich der wichtigeren Dinge. Und sie achten darauf, ob es Anzeichen für Glaubensschwäche gibt. Ein Geistesmensch zu sein ist nicht einfach, es erfordert Anstrengung. Was sagt 2. Korinther 4, Vers 18? Die Dinge, die man sieht, sind zeitlich, die Dinge, die man nicht sieht, sind ewig. Leben wir mit einem Sinn für die Ewigkeit. Ich bin sicher, ihr habt das Gefühl, das war heute ein richtig guter Kreiskongresstag. Und wenn ihr so denkt, dann kommt er morgen wieder und bringt noch ein paar mit. Platz ist ja noch. Jetzt kommt Lied 50 und Bruder Laster wird beten. Lied 50.